Es ist schön, dass wir gemeinsam heute Gottesdienst feiern dürfen und auch, dass so viele zahlreich erschienen sind und wir auch gleichzeitig Abendmahl feiern können. Und den Titel, den ich der heutigen Predigt gegeben habe, ist Der Glaube auf dem Prüfstand. Und sie basiert auf einem Wunsch eines Gemeindeglieds, einen Text anzuschauen, den er gerne mal als Predigt hören möchte. Wir lesen in der Bibel immer wieder, dass aus Glauben wir gerecht gesprochen werden, dass aus Glauben wir oder auch die Menschen zum Teil geheilt worden sind. Und gleichzeitig, wenn wir auch Abendmahl feiern, so machen wir dies aus Glauben an das Opfer von Jesus Christus, der für uns gestorben ist. Und unser Glaube wird oftmals geprüft. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich erlebe immer wieder Glaubensprüfungen in meinem persönlichen Leben. So denke ich, dass es nicht nur mir so geht, sondern auch euch. Und ich möchte euch einladen, ins Matthäusevangelium zu gehen und dort in das 15. Kapitel und dort die Verse 21 bis und mit 28 gemeinsam zu lesen. Matthäus Kapitel 15, die Verse 21 bis 28. Jesus war in diesen Tagen zuvor in Genezareth und hatte dort auch Heilungen durchgeführt und lesen hier, und Jesus ging von dort weg und zog sich in die Gegend von Tyrus und Sidon zurück. Und das Markus-Evangelium, welches die Geschichte auch erwähnt, sagt, dass Jesus eben in die Gegend von Syrophönizien ging, um dort alleine zu sein und wollte, dass niemand es weiß, dass er dort ist, aber er konnte nicht verborgen bleiben. Denn wenn wir weiterlesen, sehen wir, da kam eine kananäische Frau aus jenem Gebiet und schrie, »Hab Erbarmen mit mir, Herr!« Sohn Davids, meine Tochter wird von einem Dämon furchtbar gequält. Er aber antwortete ihr mit keinem Wort. Da traten seine Jünger zu ihm und baten, stell sie zufrieden, denn sie schreit hinter uns her. Er antwortete, ich bin nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israels gesandt. Doch sie kam, fiel vor ihm nieder und sagte, Herr, hilf mir. Er antwortete, es ist nicht recht, den Kindern das Brot wegzunehmen und es den Hunden hinzuwerfen. Sie sagte, das stimmt, denn die Hunde fressen ja ohnehin von den Brotbrocken, die vom Tisch ihrer Herren fallen. Darauf antwortete ihr Jesus, Frau, dein Glaube ist groß. Dir geschehe, wie du willst. Und von der Stund an war ihre Tochter geheilt. Eine sehr spannende Geschichte, die auch uns sehr viel zeigen kann. Und ich stelle mir vor, diese Mutter, die schon alles versucht hat, damit ihre Tochter von diesem quälenden Dämon, von diesem Geist befreit wird, wahrscheinlich schon viele Ärzte aufbesucht hat, schon viel Geld investiert hat und es keine Besserung gegeben hat. Und ich stelle mir diese Verzweiflung dieser Mutter vor, wie sie da Jesus aufsucht und ihr sogar sagt, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Und der Text sagt, Jesus schweigt. Jesus hatte ihr kein einziges Wort gesagt. Wie würde es dir gehen, wenn du jemandem um Bitte hilfst und die Person ignoriert dich? Die Person gibt dir keine Antwort. Mich verletzt das extrem. Man sagt auch, dass die Stille oder jemanden zu ignorieren oftmals verletzender ist, als etwas zu sagen. Aber Jesus sagt kein Wort hier. Hast du dies auch schon erlebt? Dass du zu Gott betest, um etwas bittest und keine Antwort kommt? Und dies nicht für ein paar Tage, sondern vielleicht für Monate oder schon für Jahre um etwas bittest und Gott dir keine Antwort gibt? Ich denke, wir alle haben diese Erfahrungen auch schon gemacht, wo Gott uns bis heute noch keine Antwort geschenkt hat. Aber wir sehen im Text, dass es noch weitergeht. Die Frau betet immer weiter und geht Jesus nach und seinen Jüngern, und die Jünger sagen, stell sie zufrieden, schick sie weg, sie stört, sie lässt uns nicht in Ruhe. Sie erlebt nicht nur, dass Jesus schweigt, sondern dass sogar seine Jünger sie eigentlich loshaben wollen. Und wenn wir in der Bibel genau lesen, so sehen wir, dass viele Menschen mit dem Schweigen Gottes gerungen haben. Ein Text ist zum Beispiel Jesaja 64, Vers 11. Wo der Prophet oder das Volk zu Gott schreit und sagt, kannst du das alles mit ansehen, Herr? Rührt es dich gar nicht? Schweigst du dazu? Lässt du uns vollends zugrunde gehen? Das Volk Israel in einer schwierigen Situation bitten und flehen zu Gott und Gott antwortet ihnen nicht. Und sie fragen sich, kann das sein, dass du alles zuschaust und mir keine und uns keine Antwort gibst? Aber nicht nur das Volk Israel, auch in den Psalmen lesen wir dies immer wieder. David schreibt, wenn ich rufe zu dir, Herr, mein Fels, so schweige doch nicht, dass ich nicht, wenn du schweigst, gleich werde denen, die in die Grube fahren. Höre die Stimme meines Flehens, wenn ich zu dir schreie, wenn ich meine Hände aufhebe zu deinem heiligen Tempel. Auch David hat die Erfahrung, dass er zu Gott betet und fleht und bittet, und Gott ihm keine Antwort schenkt, dass Gott schweigt. Und nicht nur in diesem Psalm, auch im Psalm 83 oder 39 lesen wir die gleiche Erfahrung. O Gott, schweig doch nicht. O Gott, bleib nicht so still und ruhig. Wie oft ringen wir mit dem gleichen Gedanken oder mit der gleichen Situation, wo wir zu Gott beten und bitten, und Gott schweigt. Eine Situation, die für niemand von uns einfach ist. Denn mit dem Schweigen können wir oftmals nicht umgehen. Oder auch im Psalm 39 lesen wir, höre auf mein Gebet, Herr, und vernimm mein Schreien. Schweige nicht zu meinen Tränen. Menschen, die gleichen Erfahrungen gemacht haben, wie wir sie machen. Was können wir daraus lernen? Auch das Schweigen ist eine Antwort. Und trotzdem ist das Schweigen auch die Prüfung unseres Glaubens. Vertrauen wir Gott weiterhin, obwohl er uns noch keine Antwort gibt, dass er unsere Gebete erhört? Haben wir dies Vertrauen, dass Gott uns, auch wenn er noch nicht geantwortet hat, trotzdem die Gebete hört? Unser Glaube wird immer wieder geprüft. Und auch der Glaube dieser kananäischen Frau wurde auf die Probe gestellt. Und nicht nur in dem Moment, sondern auch in den Versen, die wir gelesen haben, die für uns oftmals schwierig sind. Und wenn wir dann weiterlesen, sehen wir auch, dass Jesus ihr die Hilfe verweigert. Denn er antwortete, ich bin nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel gesandt. Boah, wenn das Schweigen schon nicht genug ist, jetzt auch noch diese Ohrfeige. Ich bin nicht gekommen, dir zu helfen. Ich bin nur gekommen, den anderen zu helfen. den verlorenen Schafen Israels. Wie verletzend muss das gewesen sein? Und wie muss sie das verstanden haben? Oder wie geht es uns, wenn wir zu Gott beten? Um Heilung vielleicht. Und es geschieht nichts. Und jemand anderem, der auch um Heilung bittet, der wird geheilt. Ich habe schon viele Menschen begleitet mit Krankheiten, mit Krebs. Wir haben gebetet, gefastet, vieles getan, alles, was Menschen möglich gewesen ist. Und es ist nichts passiert. Und andere Menschen beten und erleben eine Heilung. Wie kommt es, dass er den einen hilft und den anderen nicht? Aber wir finden auch Beispiele im Wort Gottes, die uns eine Lehre sind. Und eines der größten Beispiele, die ich empfinde, ist Jesus in Gethsemane. Jesus betet dreimal, nimm diesen Kelch von mir, wenn es möglich ist. Und Gott verweigert die Hilfe. Und Gott sagt, nein, diesen bitteren Kelch, den musst du trinken. Und weil er diesen bitteren Kelch getrunken hat, haben wir das Vorrecht, Abendmahl zu feiern. Ein Gedenken an diesen bitteren Kelch, den Jesus für sich auf sich genommen hat. Damit wir erlöst werden, damit wir von unseren Sünden befreit werden. Oder auch die Märtyrer. Haben sie nicht auch vielleicht zu Gott gebetet und gebetet? Johannes der Täufer um Hilfe gebetet und sein Leben für seinen Glauben hingegeben? Und andere Menschen bitten und es wird ihnen geschenkt? Oder Jan Hus oder viele andere, die Apostel, die auch ihr Leben für ihren Glauben hingegeben haben. Und oftmals fallen wir in die Falle zu sagen, ja, Gott hilft den einen und den anderen nicht. Oder wie ist es die eigenen Erfahrungen? Wenn du für Gott oder zu Gott bittest, dass er dir hilft, die Prüfung zu bestehen. Und du die Prüfung nicht schaffst, währenddem vielleicht andere die Prüfung schaffen. Oder wie schon erwähnt, wenn vielleicht du an einer Krankheit leidest, Gott dich nicht heilt und andere Menschen, die die gleiche Krankheit haben, plötzlich geheilt werden. Eine schwierige Situation. Und Jesus sagt zur Frau, ich bin nur gekommen, um den verlorenen Schafen des Hauses Israels zu helfen. Und Jesus prüft ihren Glauben wiederum. Er schweigt nicht nur, sondern er sagte ihr, ich bin nicht gekommen, dir zu helfen, sondern nur den Gläubigen, den Auserwählten. Und wenn das zu wenig ist, prüft er sogar noch ihren Glauben auf eine weitere Art. Und wir lesen dort im Vers 25, doch sie kam, fiel vor ihm nieder und sagte, Herr, hilf mir. Ich staune am Glauben dieser Frau. Zuerst erlebt sie, dass Jesus schweigt. Dann sagt Jesus zu ihr, ich bin nicht gekommen, dir zu helfen. Und sie kommt zu Jesus und betet ihn an. Sie kniet vor ihm nieder und bittet ihn, hilf mir. Wie geht es in unserem Glaubensleben, wenn wir vielleicht von Gott keine Antwort bekommen? Wenn wir vielleicht auch erleben, dass Gott den anderen hilft, aber uns nicht hilft? Kommen wir trotzdem vor Gott und beten Gott an, als unseren Erlöser, als unseren Schöpfer, als einen wunderbaren und liebenden Gott? Auch wenn wir vielleicht im Moment nicht alles verstehen. Diese Frau kam vor Jesus und betete ihn an. Und wiederum antwortet Jesus: Es ist nicht recht, den Kindern das Brot wegzunehmen und es den Hunden hinzuwerfen. Eine Antwort, die auch nicht aufbauend ist, wo der Glaube wiederum geprüft wird. Doch möchte ich diesen Text ein bisschen belichten, weil dieser Text oftmals falsch interpretiert wird. Es gibt zwei Wörter, die hier normalerweise nicht optimal übersetzt worden sind. Das erste ist Recht, was eigentlich schön oder fein bedeutet. Die Elberfelder Übersetzung übersetzt schön. Es ist nicht schön. Es ist nicht fein. Es ist nicht lobenswert oder edel. Es ist nicht gut. Es hat nichts mit Recht zu tun, sondern ob es gut ist oder nicht gut ist. Es ist nicht gut, das Essen von den Kindern wegzunehmen und es den Hunden zu geben. Und das zweite Wort, das eigentlich nicht wirklich richtig übersetzt ist, ist Hund. Denn es steht nicht Hund, sondern es steht Hündchen. Im Diminutiv, was auch anders übersetzt werden kann, ein kleiner Haushund. Jesus weist sie nicht zurück, wie es dazumals die Juden taten, welche eigentlich zu den Nichtjuden Hunde sagten. Weshalb? Weil die Hunde eigentlich alles herrenlose Hunde waren. Sie hatten keine Herren, sie aßen den Müll auf der Straße und waren eigentlich unreine Tiere. Und so sahen eigentlich die Juden die Nichtgläubigen, herrenlose, unreine Abfallfresser. Aber Jesus sagt ihr nicht, du bist ein Hund, sondern sagt ihr, du bist eine kleine Haushündin. Er ändert die Bedeutung. Er sagt zu der Frau, du bist nicht herrenlos, sondern du hast jemand, der zu dir schaut. Denn du bist eine Haushündin. Du hast Anrecht, zu Hause zu sein. Du hast Anrecht, von den Brotkrümeln der Kinder zu essen. Gleichzeitig gibt es zwei Details, die mich faszinieren an dieser Geschichte. Das erste Detail ist, dass Markus erwähnt, dass das Töchterlein der Frau von einem bösen Geist besessen ist. Und Jesus gebraucht wieder diesen Diminutiv, indem er Hündchen sagt. Ein Wortspiel von Töchterlein und Hündchen. So wie die Mutter für ihr Töchterlein schaut, wahrscheinlich schon x Ärzte aufgesucht hat, Hilfe gesucht hat, sagt Jesus, dass auch er zu den Hündchen schaut. So wie sie als Mutter zu ihrer Tochter schaut, so schaut auch er zu den Schafen und den Hunden. Und gleichzeitig gebraucht Jesus hier das Bild eines Hirten. Denn er sagt im Vers 24, ich bin nur gekommen, zu helfen den verlorenen Schafen des Hauses Israels. Und jeder Hirte hat auch Wachhunde, die Schäferhunde. Und er gebraucht dieses Bild und die Frau versteht es. Sie versteht, dass sie zwar nicht zu den verlorenen Schafen gehört, aber trotzdem zu den Wachhunden, zu den Menschen, zu den Hunden, die mit dem Hirten unterwegs sind. Und so wie auch die Schafe essen, so schaut auch der Hirte zum Hund. Denn was macht ein Hirte ohne Wachhund? Die Schafe wären ausgesetzt. Er schaut zum Wachhund, damit er die Schafe behüten kann. Und dieses Bild gebraucht eigentlich Jesus hier. Und darum sagt er, ich bin gekommen, den verlorenen Schafen des Hauses Israels zu helfen. Und du bist eine kleine Haushündin. Du gehörst zu diesem Haus, zu dem ich schaue. Mich fasziniert es, mit wie viel Liebe auch Jesus dieser Frau entgegenkommt und ihr hilft. Aber ihr Glaube wird auf die Probe gestellt. Und deshalb sagt sie auch, es stimmt. Ich bin es nicht wert. Ich habe eigentlich kein Recht auf das Essen der Kinder. Und trotzdem fällt den Kindern immer wieder etwas auf den Boden. Und das gehört mir. Wir haben selber einen Hund zu Hause. Und sobald uns etwas vom Tisch fällt, ist das ruckzuck, ist das weg. Ja. Und manchmal erleben auch wir, dass der Hund kommt, währenddem wir am Tisch sitzen und essen, und bettelt. Er möchte auch was von unserem Essen abbekommen. Und so ist auch diese Frau zu Jesus gekommen. Im Wissen, dass auch dort manchmal einen Segen vom Tisch fällt und auch sie den Segen aufnehmen möchte. Und sie bettelt, sie bittet Gott, hilf mir. In der Hoffnung, dass Jesus ihr hilft. Und wir sehen, dass Jesus ihren Glauben belohnt hat und ihre Tochter geheilt hat. Und wie oft erleben auch wir, dass unser Glaube geprüft wird. In der Bibel finden wir dies immer wieder. Zum Beispiel das Volk Israel beim Auszug aus Ägypten, als sie das Rote Meer durchqueren mussten oder den Jordan durchqueren mussten. Sie mussten im Glauben vorangehen und dann öffnete sich das Meer oder dann öffnete sich auch der Fluss. Sie mussten auch im Glauben am Freitag eine doppelte Portion des Manna einnehmen, weil am Sabbat nichts da war. Und trotzdem lesen wir in 2. Mose Kapitel 15, 16, dass etliche am Sabbat rausgingen, um Manna zu suchen. Oder Glaube eben nicht stark genug war. Oder auch Daniel und seine Freunde. In Kapitel 3, die Freunde Daniels vor dem Sinnbild. Wurden sie nicht geprüft? Ja. Und sie sagen sogar dem Pharao, dem Nebukadnezar, wir wissen, dass unser Gott uns erlösen kann aus deiner Hand. Und wenn er es auch nicht tut, so beten wir dich nicht an. Und wurden sie in den Feuerofen geworfen? Ja. Aber sie wurden verschont. Ihr Glaube wurde geprüft und belohnt. Oder Daniel mit dem Gebet wurde auch in die Löwengrube geworfen? Ja, sein Glaube wurde geprüft, aber er wurde verschont. Und trotzdem erleben wir oder lesen wir auch Beispiele von Menschen, deren Glauben geprüft wurde, sie nicht am Glauben abgelassen haben und trotzdem nicht verschont blieben. Wie zum Beispiel die Märtyrer, die die Hilfe Gottes in dem Moment nicht erlebt haben. Oder Jairus und seine Tochter. Jairus, der zu Jesus kommt, um Hilfe bittet, und Jesus kommt langsam zu ihm nach Hause und unterwegs eine riesen Menschenmenge, und er wird aufgehalten von einer Frau, die über 12 Jahre an Blutfluss leidet. Jesus heilt diese Frau. Und das nächste, was wir lesen, ist, dass die Diener von Jairus zu ihm kommen und sagen, störe den Meister nicht mehr, denn sie ist eingeschlafen. Wie würde es dir in dem Moment gehen, wenn du in Jairus Füßen wärst? Du bist zu Jesus gekommen und probierst ihn nach Hause zu ziehen durch die ganze Menschenmenge und er wird aufgehalten, heilt eine Frau, aber deine Tochter stirbt dafür. Und trotzdem sagt ihm Jesus, vertraue, denn sie wird leben. Und zu Hause sagt er, Talita, komm, Mädchen, steh auf. Und sie kommt zum Leben zurück. Und es gibt noch viele andere Beispiele. Und jeder von uns kennt unsere persönlichen Beispiele, wie, wann und wo unser Glaube geprüft wird. Aber ich finde es spannend zu sehen, dass wir oftmals, oder den Eindruck, den ich oftmals habe, ist, auch bei mir, dass wir es doch irgendwie verdient hätten. Doch wir haben nichts verdient. Und das Spannende ist, in den vielen Beispielen, die wir in der Bibel lesen, wo die Menschen selber eingestehen, dass sie nichts verdient haben, Gott ihnen das schenkt. Und es gibt auch Bedingungen, damit Gott uns die Bitten erhören kann. In Jesaja 1, Vers 15 bis 17 lesen wir zum Beispiel, wenn ihr eure Hände ausbreitet, verhülle ich meine Augen vor euch. Und wenn ihr auch noch so viel betet, höre ich doch nicht, denn eure Hände sind voll Blut. Wascht, reinigt euch, tut das Böse, das ihr getan habt, von meinen Augen hinweg. Hört auf, Böses zu tun. Lernt Gutes zu tun, trachtet nach dem Recht, helft dem Bedrückten, schafft der Weise Recht, führt den Rechtsstreit für die Witwe. Oftmals stehen wir uns selber in, indem wir vielleicht noch unbekannte Sünden mit uns tragen und Gott unsere Gebete nicht erhören kann. So wie hier beim Volk Israel. Oder ein anderes Beispiel, was wir in Jakobus 4, Vers 3 finden, ist, dass wir oftmals bitten und nicht bekommen, weil wir für unsere eigenen Lüsten bitten, für uns bitten, für das, was wir für uns wünschen, aber oftmals nicht das Rechte ist. Zurückkommend zur Geschichte von dieser Frau und ihrer Tochter. Wir lesen, dass Jesus in Genezareth war und dort Menschen geheilt hatte und von weg zog, nach Tyrus und Sidon. Oben seht ihr das Meer Genezareth und Tyrus und Sidon. Etwa 50 Kilometer von dort entfernt, wo er war. Und wenn wir dann weiterlesen, so lesen wir, dass Jesus von dort, nachdem er dieser Mutter geholfen hat, zurück nach Dekapolis ging, in die Gegend der 10 Städte, welche hier zwischen den beiden Meeren, zwischen dem Meer Genezareth und dem Toten Meer ist, auf der rechten Seite. Jesus ging in die Gegend von Syrophönizien ausschließlich, um dieser Mutter zu helfen. Und diese Geschichte wurde niedergeschrieben, damit sie für uns eine Lehre ist, damit wir an unserem Glauben wachsen können. Was wir daraus lernen können, ist, dass Jesus eben nur wegen dieser Mutter in jene Gegend ging, um ihr zu helfen, um ihre Tochter zu befreien. Und dass Jesus auch in dieser Geschichte, in diesem Ereignis das Bild des guten Hirten gebraucht mit den Schafen und den Wachhunden oder den Haushunden. Und weiter können wir sagen, dass Gottes Schweigen ist auch eine Antwort. Gottes Nein ist auch eine Antwort für uns. Und Gottes Prüfungen gehören zur Antwort. Und Gott antwortet nicht immer so, wie wir es uns wünschen, jedoch immer so, dass es zu unserem Besten dient. Ja, oftmals antwortet Gott anders, als wir es uns wünschen, als wir es uns erbitten. Und trotzdem jedes Mal so, dass es zu unserem Segen dient. Und so wünsche ich mir, dass wir von dieser Frau, die einen so großen Glauben hatte, dass sie nicht loslasste, nachdem Jesus geschwiegen hatte, hat sie weitergebetet. Nachdem ihr Jesus sogar antwortet, ich bin nicht gekommen, dir zu helfen, Gott anbetet und weiterbetet. Und Gott ihr den Glauben prüft und sie erkennt, sie ist nicht würdig. Und trotzdem hofft sie auf die Gnade Jesus Christi. Wir alle hier sind nicht würdig, das Abendmahl zu nehmen. Niemand von uns. Und jeder, der am Abendmahl teilnimmt, bezieht sich auf die Gnade und Barmherzigkeit Jesus Christi. Und ich lade einen jeden einzelnen von euch ein, am Abendmahl teilzunehmen. Und wir wollen dies auch wie gewohnt mit der Fußwaschung durchführen. Und wie es auch im Mitteilungsblatt schon geschrieben wurde, bitte ich euch, an die aktuellen Maßnahmen oder die aktuellen Maßnahmen zu respektieren. Dass wir innerhalb der Familie uns gegenseitig die Füße waschen, also die Ehepaare und die Familien zusammenbleiben und die anderen eigentlich dann sich auch in Paare aufteilen, aber dass wir uns von der Umarmung, vom Küsschen geben, vom Hände geben, eigentlich diesmal absehen und wir gemeinsam auch das Abendmahl dann einnehmen können. Diejenigen, die aus irgendeinem Grund nicht an der Fußwaschung teilnehmen wollen, dürfen selbstverständlich trotzdem am Abendmahl teilnehmen. Und so möchten wir uns aufteilen, da wir die meisten Ehepaare und Familien sind, werden die Ehepaare und die Kinder oder Familien hier oben bleiben. Die Frauen werden nach unten ins Foyer gehen und die Männer werden sich gegenseitig im K2-Raum unten die Füße waschen. Und so lade ich euch ein, mit diesem Gedanken, mit diesem Glauben an dem Abendmahl teilzunehmen. Amen.